Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, lieber Paul Kersten, sehr geehrter Herr Vizekonsul Casura, diese Veranstaltung ist auch ein Beitrag im Rahmenprogramm des Hamburger Hafengeburtstages, dessen diesjähriger Partner die Schweiz ist. Hier glänzend vertreten durch den großartigen Schauspieler, unser Mitglied Fritz Lichtenhahn. Die Veranstaltung findet wieder in bewährter Zusammenarbeit mit der Autorenvereinigung statt, deren Vorsitzender Gino Leineweber ich ebenfalls herzlich begrüße. Er wird nach der Lesung zu Ihnen sprechen. Wie gerne hätten wir Walter Kempowskis 80. Geburtstag mit ihm gefeiert. Am 75., als wir eben seinen feierten, war dieser Raum noch durch seine Anwesenheit, seine Ausstrahlung bestimmt. Damals lasen Christoph Banzer, Christian Quatzflick und Fritz Lichtenhahn und Hanjo Kesting hielt eine großartige, unvergessliche Laudatio. Mit seinem Tod am 5. Oktober 2007 verloren wir ein am Akademieleben intensiv beteiligtes Mitglied, ich persönlich einen nahen Freund. Bereits mit seiner ersten Lesung, die Räume der Freien Akademie lagen damals noch im Souterrain der Kunsthalle, war bereits eine Beziehung entstanden, die sich im Laufe der Jahre zur Freundschaft entwickelte. Ehe ich auf einige Erinnerungen zu sprechen komme, möchte ich Ihnen einen biografischen Abriss geben, weil dieser bei Walter Kempowski von besonderem Interesse ist, da er sein Leben lang auf seine Familie, ihre Traditionen, seine Herkunft aus Rostock den größten Wert legte. Und vor allem in seinen frühen Werken spielt dies Milieu, in das er hineingeboren war und das ihn prägte, die bedeutendste Rolle. Heute, an diesem Tag vor 80 Jahren, kam er in Rostock zur Welt. Sein Vater war Reeder, seine Mutter stammte aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Also schon da Fäden nach Hamburg. Früh zeigte sich sein Widerspruchsgeist. Bereits 1944 wird er, man höre, wegen politischer Unzuverlässigkeit in eine Strafeinheit der Hitlerjugend eingewiesen. Eine kurze Lehre als Druckereikaufmann und der darauf folgende Versuch, 1947 bei Rowohlt eine Lehrstelle zu bekommen, schlägt fehl. Ende des Jahres nach Wiesbaden, Arbeit in einer Kompanie der US Army als Verkäufer im Lebensmittellager. Schon ein Jahr später dann wird der gerade 19-Jährige in der damaligen Ostzone ebenfalls aus politischen Gründen zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, wovon er 8 Jahre in Bautzen verbüßte. Nach der Amnestierung ein Pädagogikstudium in Göttingen. Dann 20 Jahre Lehrer an verschiedenen Orten, kleinen Orten in Norddeutschland. Lehrer, ein Beruf, den er liebte und der bis zum Lebensende im Zentrum seines Interesses stand. Auch in Gesprächen immer wieder darauf zurückkommt, seine eigenen und auch auf andere Lehrer Vorzüge und Nachteile pädagogischer Methoden und so weiter. Übrigens fällt die Veröffentlichung seines ersten Buches noch in seine Zeit als Dorfschullehrer. Im Block erschien 1969 bei Rowohlt und wurde vom späteren Akademiefreund, so spielt das Leben, Fritz Radatz lektoriert. In rascher Folge die Romane Tadellöser und Wolf und uns geht's ja noch Gold. Aus großer Zeit dann 78, schöne Aussichten 81. Sie wissen ja, dass diese Filme zum Teil verfilmt wurden und ihn einer breiteren, noch breiteren Leserschaft als die Bücher bekannt und berühmt gemacht haben. Kempowski aber litt darunter, dass er von der sozusagen seriösen Kritik FAZ, Süddeutsche Zeitung und Zeit, lange Zeit nur als gehobener Unterhaltungsschriftsteller geführt wurde, obwohl er, Originalzitat, mindest so gut wie Grass und Lenz zusammenschrieb, wie er mir einmal sagte. Ich sagte, Günther, Herr Walter, das wäre kein guter Stil. Mit dem Erscheinen des monumentalen Jahrhundertwerks Echolot und der Veröffentlichung der Tagebücher eröffnete sich allerdings eine neue Sicht auf Kembowskis Werk und er genoss die lange entbehrten Auszeichnungen und Preise. Viele gemeinsame Erlebnisse und es gäbe viel zu viel zu erzählen. Nicht nur seine Bücher waren schließlich originell, auch der Mann und Schriftsteller war das durch und durch. Ein Beispiel. Ende der 80er Jahre, eingeladen zu einer Silvesterfeier bei Walter im Haus Greienhob. Ein Haus, das er sich im Zuchthaus ausgedüftelt und für das er endlos Pläne gezeichnet hat, zwischen Bremen und Hamburg, in dem Ort, wo er am längsten Lehrer war, hat bauen lassen. Etwa 20 Personen, alle natürlich in festlicher Kleidung, von einem Hausherrn in Weste und offenen Hemdkragen und einem mindest 3 Tage alten Bart empfangen. Aber das Erstaunlichste, ich weiß nicht warum, vielleicht, dass seine Lesung, ihr seid bei einem Schriftsteller und müsst euch auch etwas von ihm anhören, nicht genug Beifall fand. Um 23 Uhr war er zur allgemeinen Verblüffung verschwunden. Einfach ins Bett gegangen. Anstoßen aufs neue Jahr durften wir mit Hildegard. Zu seinen Lesungen kam er mit Vorliebe in Begleitung einer hübschen jungen Dame als bevorzugte Zuhörerin und Begleitung zum obligaten Essen. Mit Hildegard, seiner Frau, habe ich ihn erst in den letzten Jahren erlebt. Bei diesen Gelegenheiten, sonst schon. Sie wusste das auch natürlich. Am 18.05.2007, dem vorletzten Brief, den ich von ihm erhalten habe, schreibt er: Wir kennen uns nun schon so lange. Denke noch an die erste Lesung in der Kunsthalle im Keller. Damals wollte ich ein Honorar haben. Entrüstung. Walter hatte damals noch nicht verinnerlicht, dass Akademiemitglieder für die Akademie satzungsgemäß ehrenamtlich tätig sind. Weiter im Text. Dann ging es zum Chinesen, übrigens auch mit der bewussten jungen Dame. Das habe ich eingeschoben, seinen Text nochmal. Dann ging es zum Chinesen, das ist lange her. Und nun liege ich hier fest. Jetzt feiern sie mich in Berlin und ich kann gar nicht dabei sein. Es handelt sich um die erste umfassende Ausstellung seines Archivs und die Würdigung durch den Bundespräsidenten in der Berliner Akademie der Künste. Der Text des Briefes geht weiter. Es hat uns tief hinabgestoßen, aber wir haben uns aufgerabbelt. In meinem Autographenarchiv liegen deine Briefe und im Turm sind euer beider Namen, der meine und Annettes, auf Messingschildern angeschlagen. In den Turm kommen nur die bewährten Freunde. Ende des Textes. Er liebte Basteleien und hatte ein wunderbares Geschick, aus Karton fantastische Bauwerke zustande zu bringen. Kindshohe Lauf- und Rollbahnen, auf denen verschiedene Weichen es möglich machten, dass Kugeln oben eingesetzt unvorhergesehene Wege durch Labyrinthe mit Überschlägen und dergleichen liefen. Mit Bedauern bemerkte ich, dass sie in den letzten Jahren verschwunden waren. Soviel ich weiß, ist die eine oder andere an eine Bibliothek oder ein Museum gestiftet worden. Genaue Auskünfte habe ich von ihm eigentlich immer etwas, ja. Walter war es ein großes Vergnügen, Besuchern, die so etwas zu würdigen wussten, dieses Spielzeug vorzuführen. Als guter Lehrer war das Kind in ihm lebendig geblieben. Wie schön. Er spielte auch gar nicht schlecht Klavier. Übrigens auch an diesem Silvesterabend hat er 1-2 Schubert oder Schumann, es ist ja so lang her, genau weiß ich es leider nicht mehr, gespielt. Nicht zum Tanzen, die Tanzmusik kam erst später von der Platte als er längst im Bett lag. Sie sehen, meine Damen und Herren, nicht nur in der Literatur, sondern auch im Leben, eben ein Mann, der immer für eine oder zwei Überraschungen gut war. Der schnelle Wechsel von einem Einfall, einer Laune zur anderen, kennzeichnet geradezu seinen Charakter. Sicher wird Paul Kersten in seiner Einführung und werden die Lesungen Fritz Lichtenhahns weitere Einblicke in Werk und Wesen dieses bedeutenden Autors, dieser einmaligen Persönlichkeit geben. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und freue mich mit Ihnen auf das, was uns bevorsteht. Danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass unser Akademiepräsident Armin Sandig das Biobibliografische vorweggenommen hat. Das wollte ich eigentlich auch kurz bringen und eine, sagen wir mal, Werkexegese im Reader's Digest-Format. Das mache ich aber nicht. Ich will heute Abend mal versuchen, den Menschen Walter Gembrowski, wie ich ihn kennengelernt habe, ein wenig zu schildern. Also persönliche Erinnerungen, ein paar Anekdoten, wenn Sie so wollen, erlebte Literaturgeschichte, das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe Walter Gembrowski 35 Jahre lang gekannt, vom Anfang der 70er Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2007. Ich habe ihn begleiten dürfen als Literaturredakteur und Filmemacher für diverse Sendungen, hauptsächlich fürs Büchersonal, aber auch als lesender Gastautor auf seinen legendären Seminaren. Und ich habe ihn begleitet, vor allem auch als Freund. Ich war der Fernsehfritze, der immer wieder mit Kamerateams in sein Domizil in Nartum einfiel und für etliche Stunden, manchmal auch für ein paar Tage, Chaos in seinem Haus verbreitet. Ich erlebte Walter dabei sehr melancholisch, komisch, manchmal auch übermütig, und das ist es, was ich heute Abend kurz herausstellen möchte, auch als Kauz. Das waren Momente, die ich mit ihm erleben wollte, durfte voller Ironie, immer am Rande des Grotesken und Skurrilen. Augenblicke eben, in denen hinter den Büchern und hinter den Masken, die er aufsetzte, auch Walter als Mensch deutlich wurde. Heute Abend also und auch in den Texten, die Fritz Lichtenhahn lesen wird, wollen wir nicht nur den Sammler von Lebensschicksalen, den Seelenretter der Toten Walter Gembrowski vorstellen, sondern auch den heiteren, den anderen Gembrowski. Mein erster Film, den ich mit ihm machen durfte, das war 1972. Ein Jahr zuvor war Tadellöser und Wolf erschienen, Walter also auf Erfolgskurs. Uns geht's ja noch Gold, die Fortsetzung war gerade herausgekommen. Damals hatte ich gerade der Uni Ade gesagt und war beim Fernsehen gelandet. Fahren Sie doch mal zu diesem verrückten Dorfschullehrer, sagte mein Chef zu mir. Und da hatten wir gleich das Etikett, das Walter Zeit seines Lebens ganz furchtbar fand. Dorfschullehrer, noch dazu ein schreibender Dorfschullehrer. Nein, das wollte er später nie sein. Damals war er eben noch Lehrer. Es war einer meiner ersten Aufträge, telefonische Verabredung. Walter klang am Telefon sehr aufgekratzt, beinahe übermütig am Bahnhof Rothenburg an der Wümme, wollte er mich abholen. Und da stand er wirklich auf dem Bahnsteig in der Sonne. Breitkrempiger Strohhut, barfuß in seinen Sandalen, langes Haar bis auf die Schulter. Das habe ich mir extra wachsen lassen, hat er mir gesagt, denn das war ja damals in. Er grinste schon von Weitem, winkte und steuerte auf mich zu, ganz zielstrebig. Woran haben Sie mich denn erkannt, fragte ich ihn beim Händeschütteln. Damals duzten wir uns natürlich noch nicht. Und da grinste er wieder und sagte, na ja, die Fernsehfritzen, die haben sowas an sich, die erkennt man doch sofort kilometerweit schon. Damals wohnten, wie gesagt, die Gembrowskis noch im alten Schulhaus und dort ist auch der Film entstanden. Und ich durfte auch übernachten in diesem Schulhaus und wurde dabei auch das Opfer von Walters Befragungswut. Er ließ nämlich immer heimlich das Tonband laufen und wertete es später aus. Ich habe es aber trotzdem mitgekriegt. Da gibt es nun im Text zu diesem Film, über uns geht's ja noch Gold, eine Stelle in meinem Kommentartext, mit der habe ich Walter verstimmt, und zwar bis zu seinem Tod, obwohl er es ironisch genommen hat. Und solange er lebte, hat er mir gegenüber seinen Ärger immer wieder ironisch aufs Tapet gebracht. Und er hat das auch literarisch verewigt in dem Band Das erste Album. Da hat er immer wieder Prominente, Semi-Prominente angesprochen, vom Bundespräsidenten bis zu Uta Danella, und hat sie gebeten, zeichnen Sie sich doch mal selbst und schreiben Sie einen möglichst klugen oder langweiligen Spruch da rein. Und dieses Album hat er immer mit sich herumgetragen, in der Hoffnung, dass es eines Tages mal sehr, sehr wertvoll ist. Das ist veröffentlicht worden, und darin auch mich hat er verewigt. Ich zeichnete mich, und das ist mir nicht besonders schwer gefallen, als Hypochonder, so ein bisschen hypochondrisch verzerrt im Gesicht, mit verquältem Blick, und setzte den Spruch hinzu, immer in Erwartung einer Gehirndetonation. Und das hat Walter sehr fasziniert, übrigens bis zu unserem letzten Gespräch, kurz vor seinem Tod. Hören Sie mal, was Walter damals darüber notiert hat. Fritz Lichtenhahn.
Okay. Paul Kersten, Lyriker, Romancier und Literaturredakteur beim NDR. Er war mehrmals bei uns und er war so freundlich, alle meine Neuerscheinungen in seiner TV-Büchersendung ausführlich zu besprechen, und zwar durchwegs wohlwollend. Einmal hat er bei einer solchen Gelegenheit allerdings unseren schönen Flügel, einen Repräsentationsflügel, genannt. Das hat mir nicht gefallen. In unserer Wohnung fehle auch der Repräsentationsflügel nicht, hat er gesagt. Aber aus so einer Bezeichnung kann man auch was lernen. Paul ist ein Original, wie man sagt. In unseren Seminaren war er immer ein Glanzpunkt. Nie beklagte sich über mangelnde Resonanz. Aber zu einem Buch, das den Titel trägt »Briefe eines Menschenfressers«, greift eben nicht jeder so ohne weiteres. Das muss er einsehen. Sehr zu empfehlen, Paul Kersten, »Der alltägliche Tod meines Vaters«. Übrigens, wie Stalaktiten wachsen in seiner Einsamkeit gewaltige Tagebücher heran. Die werden manchem eines Tages die Augen aufgehen lassen.
Danke, Herr Lichtenhahn. Tagebücher, das war immer der Gesprächsspruch zwischen Walter und mir. Und wir haben uns, glaube ich, gegenseitig sehr oft in unseren Tagebüchern festgehalten. Er kann ja nun leider das, was ich über ihn werde, wenn er lieb oder böse geschrieben habe, nicht mehr lesen. So viele Anekdoten hätte ich zu erzählen, um diesen anderen Walter den Kauz zu zeigen, zynisch, ängstlich, zornig und besessen von seiner archivarischen Sammelwut. 1973, ein Jahr nach Uns geht's ja noch Gold, kam das Befragungsbuch Haben Sie Hitler gesehen? Heraus. Einer dieser Ergänzungsbände zu den Romanen der Deutschen Chronik. Was machten Walter und ich damals? Wir gingen mit einem Hitler-Großfoto mit Kamera und Mikro auf die Straße, mitten in Hamburgs City. Walter als Fernsehreporter, und er entlockte in seiner trockenen, neugierig nachfragenden Art aus den Passanten ihre Hitler-Begeisterung heraus, aber auch deren Hass. Nach unserer Umfrage stürzten sich ein paar junge Typen auf das Hitlerbild, kippten es um, trampelten darauf herum und bespuckten es. Walter wurde es mulmig. Irgendwo hinter Mönckebergbrunnen ging er in Deckung und kam erst wieder zum Vorschein, als der Spuk vorbei war. Ist eben gefährlich, sich mit einem Fernsehfritzen ins Getümmel zu stürzen. Damals sagte ich in meinem Kommentartext, und das sagte er im Interview, er hätte Angst, die Gefahr kommt nämlich aus den Gullis. Und das habe ich sehr ironisch kommentiert. Er meinte damit nicht, das hat er mir später gesagt, und er wollte es mir immer wieder sagen, er meinte nicht die linken Studenten, er meinte die Terroristen. Immer so durchgemogelt hieß dann der nächste Befragungsband. Um Schulerinnerungen ging es nach dem Motto, also wir hatten mal einen, der... Walter war wieder voll in Action, ein manischer Sammler von O-Tönen, Oral History, immer bewaffnet mit einem Pack loser Zettel in der Jacketttasche. Die Zettel schnitt er sich damals selber noch feinsäuberlich zurecht. Und da habe ich nun eine sehr köstliche Anekdote auf Lager, denn damals wurden auch ich und eine Handvoll meiner Freunde und Bekannten Walters Befragungsopfer. Ich erinnere mich ganz genau, das war mein 30. Geburtstag, Party bei mir zu Hause, ca. 20 Leute da, Peter Rübenkopf, Stefan Aust, damals noch Mitarbeiter von mir beim NDR, Franz Josef Degenhardt, Heinrich Bolleur, damals noch nicht der berühmte Filmemacher. Naja, der fleißige Walter startet an diesem Abend eine Umfrage mit diesen weißen Zetteln und gespitzten Bleistiften. Wie war es denn so auf der Schule? Fragte er. Und alle erzählten ihm was. Nun hatte Walter aber eine Eigenart. Er übertrug die Zettelnotizen in ein kleines Büchlein. Zu diesem Zweck zog er sich gern ein wenig zurück. Und weil es bei mir in der Wohnung rappelvoll war, blieb ihm nur eine Ausweg aufs stille Örtchen. Walter also rein ins Klo. Und da blieb er verdächtig lange drin. Ich schätze mal so 10, 15 Minuten. Alle feixten und amüsierten sich, bis sich dann einer meiner Bekannten im Zustand von Übermut und ganz schön angeschickert einen Spaß erlaubte. Sie rüttelte heftig an der verschlossenen Klotür und als keine Antwort von drinnen ertönte, rief sie laut: Herr Kempowski, was machen Sie da drin eigentlich? Dichten Sie oder pinkeln Sie? Also, da verließ Walter wirklich der Humor und als er zum Klo herauskam, da war er stumm und bleich wie der Tod. Lachen konnte Walter auch nicht an einem anderen denkwürdigen Abend, als er zusammen mit Frau Hildegard und dem linken Sängerpoeten Franz Josef Degenhardt mit Frau bei mir zu Hause zum Abendessen eingeladen war. Da saßen sie beide am Tisch nebeneinander. Ach, hätte ich doch da die Kamera dabei gehabt, der bürgerliche Walter mit einer weißen Zipfelmütze, die er sich gegen die Novemberkälte mitgebracht hatte und die er, obwohl alle Heizungen voll aufgedreht waren, den ganzen Abend über nicht absetzte. Der deutsche Michel also und neben ihm der sich aufdringlich proletarisch und marxistisch gebärdende Degenhardt mit schwarzer, viel zu enger Lederjacke und Thälmannmütze. Und da passierte es dann, dass Degenhardt, auch er hatte einen Roman veröffentlicht damals, Zündschnüre hieß der, da passierte es, dass Degenhardt, das merkte man im stockenden Gespräch an, noch keine Zeile Kempowski gelesen hatte. Und der natürlich auch nichts von ihm. Walter irgendwie wollte er loben und damit einen neuen Romantitel kreierte. Kempo, sagte Degenhardt und redete Walter so an mit Sliwowitz, lickigem Zungenschlag. Dabei hatte er noch nie geduzt und schon gar nicht Kempo genannt. Kempo, also dein Buch Tadelhäuser und Gold, das gefällt mir gut. Da purzelten zwei Romantitel durcheinander, Tadelhäuser und Wolf und uns geht's ja noch Gold. Und ich habe noch jetzt vor Augen, wie Walter zusammenzuckte und wie sogar der Zipfel seiner Mütze sich sträubte. Tadelhäuser und Gold. Oh, graus. Naja, aus Höflichkeit riss er sich zusammen und sagte nichts und großes Schweigen brach aus zwischen Bürger und Kommunist. Und erst, als die Frikadellen auf den Tisch kamen und noch mehr Sliwowitz und Bier, Walter trank damals nur Mineralwasser, kam das Gespräch wieder langsam in Gang. Aber über Bücher des einen oder des anderen wurde dann nicht mehr gesprochen. Als ich Walter 1979, da wurde er 50, mein Gott, das ist jetzt so lange her. Ein Jahrgang übrigens von Hans Magnus Enzensberger, Günter Kuhner, Peter Rübenkopf und auch unseres Akademiepräsidenten, der Jahrgang 29. Als ich ihn fragte, ob ihn das deprimiere, 50 zu werden, da schüttelte er den Kopf und sagte, witzig, ich möchte mindestens 72 werden, wenn nicht, würde mich das ärgern. 6 Jahre mehr waren ihm ja dann noch vergönnt. Seinen 80. kann er nun heute nicht mehr mit uns feiern. Wir könnten an diesem Abend zurückblicken auf seinen literarischen Ruhm. An dem hatte er ja immer gezweifelt, weil er keine Resonanz zu finden glaubt. Er fühlte sich von der literarischen Öffentlichkeit missverstanden und baute sich in seinem Nartumer Haus mit diesem gigantischen Archiv und der Seminartätigkeit eine exklusive literarische Gegenöffentlichkeit auf. Bis dann seine Monumentalchronik, Armin Sand, ich hatte schon erwähnt, dieses kollektive Echolot als Jahrhundertwerk erkannt wurde. Ich halte übrigens das Echolot nicht nur für ein montageähnliches Sachbuch, sondern gerade in seiner Montagestruktur für ein literarisches Meisterwerk. Das war Walters großer, großer später Durchbruch. Der Triumph über eine hämische Literaturkritik, die ihn als Dorfschullehrer, als schreibenden Dorfschullehrer verspottete, der die deutsche Geschichte verharmlose. Solange man sich, hat Walter mir immer wieder gesagt, an die Toten erinnert, solange ist auch ihre Seele am Leben. Den vergessenen Toten, den vergessenen Seelen eine Stimme zu geben, das war seine Aufgabe und wir wollen heute Abend selber diesen großen Toten zu Wort kommen lassen. Als ich ihn wenige Monate bevor er starb in Natum besuchte, es war ein sehr heißer Junitag, da kam wieder dieses erste Bild der Begegnung 1972 am Bahnhof Rothenburg hoch. Walter trug wieder Sandalen, aber er war elegant in einem hellblauen Jackett mit Krawatte. Da war er sichtlich von seiner Krankheit gezeichnet. Und wir ahnten und wussten, es sollte das letzte Gespräch zwischen uns werden. Und Walter kommentierte das mit dem ihm eigenen, und darauf wollte ich ja besonders hinaus, selbstironischen Witz. Kurz bevor es hieß, Kamera läuft, ließ er sich vom Teamassistenten eine Schere geben, ließ sich einen Spiegel bringen und sehr kosmetikbewusst und ein wenig eitel schnippelte er sich ein paar Barthaare von der Oberlippe. Das muss sein, sagte er, denn das ist ja hier schließlich eine Endvorstellung. Und dann nach ein paar guten Schweigen führten wir unser finales Gespräch. Walter erschöpft mit Tränenglanz in den Augen, aber auch mit dem bekannten Schalk im Blick und immer zu makabren Pointen bereit. Der typische Kempowski-Humor. Es ginge, sagte er, es genüge, sagte er, wenn man statt Mutter Kempowskis Spruch, alles könnte so schön sein, auf seinem Grabstein nur ein Wort hinsetzen ließe, schade. Und als wir uns dann verabschiedeten, da spielte er doch tatsächlich wieder, wir haben es gehört, auf meine hypochondrische verkündete Gehirndetonation an und hob dabei wieder mal den geübten pädagogischen Zeigefinger und sagte zu mir, tu mir bitte einen Gefallen und stirb nicht am selben Tag wie ich. Das war der letzte Satz, den ich von ihm hörte, und es war Kempowski-Witz in Reinkultur. Wir hören heute Abend Auszüge aus seinem Werk, die unter anderem diesen hintergründigen, humorvolligen, kauzigen Kempowski zeigen. Fritz Lichtenhahn, dazu kommen wir noch, liest aus den Romanen Letzte Grüße und Alles umsonst und aus dem Tagebuch von 1990 Hamid. Und dann erleben wir nachher noch ganz zum Schluss eine Premiere. Gerade ist zum 80. Geburtstag Walters aus dem Nachlass ein Gedichtband erschienen. Langmut, Verse über sein lebenslanges Trauma, Bautzen. Das erscheint darin nochmal auf. Immer wieder hat er mir in all den Jahren von einem Traum erzählt. Den habe er mindestens 100-mal geträumt. Ich sitze noch im Zuchthaus und die haben vergessen, mich zu entlassen. Ich wünsche Ihnen auch einen vergnüglichen, aber auch erbaulichen Abend. Danke sehr. Fritz Lichtenhahn liest zunächst aus dem Roman, Walters Roman Letzte Grüße. Er wollte, das war, glaube ich, 2003, als es erschien, er wollte sich, erklärte er mir damals, mit diesem Roman von seinen Lesern verabschieden. Das war natürlich wieder auch alles Witz und Ironie. In diesem Roman begegnen wir Kempowskis alter Ego wieder, dem Schriftsteller Alexander Sovchik. Wir kennen ihn alle aus dem Roman Hundstage. Diesmal wird dieser Sovchik auf eine Lesereise nach Amerika geschickt. Und zwar immer im Schatten seines jungen, erfolgreichen Konkurrenten Schätzing. Ein Trip, der eine Kette vieler frustrierender Erlebnisse auslöst, aber auch hinreißend komisch, auch im erotischen Bereich. Ein deutscher Autor in einem kulturarmen Amerika. Hören Sie Fritz Lichtenhahn.
Zur Lesung band sich Sovchik einen Schlips um und schritt, von Herrn Blumer geleitet, an Rasenflächen vorüber, auf denen selbst in dieser späten Stunde junge Leute herumlagen, in die spitzbögige Aula hinein, wo auf Kirchenbänken schon einiges Volk versammelt war. In der ersten Reihe nahm er Platz, leutselig dem Publikum zuwinken, das hätte man hier wohl lieber nicht. Wer hatte hier nicht schon alles gelesen? Hermann Broch zum Beispiel, Thomas Mann natürlich und sogar Dickens, vielleicht auch Eliot. Ob ihm das nicht komisch vorkommt, dass er sich also hervorgehobener Stelle vernehmen lassen darf, sagte Blume noch, ehe er ihn allein ließ, weil er noch eben mit seinem Kollegen sprechen muss, ob der das Skript hat für die Konferenz morgen. Nein, komisch kam Alexander das nicht vor, eher bedrückend. Es kamen immer noch Menschen, sie saßen bereits dicht an dicht und das Gestühl knarrte wie eine Brick bei Flaute. Die Jugend draußen auf dem Rasen, die würde man freilich nicht erreichen. Wohin, wohin soll ich, o mein Geliebter, ziehen? Wie gern hätte er jetzt neben Marianne gesessen, seine Hand in der ihren. Wie schön war es immer gewesen, wenn sie ihm beispielsweise eine einzige Brombeere in einer weißen Schale auf den Tisch gestellt hatte. Wie harmonisch die Natur gestaltet ist. Oder abends das Bett aufgedeckt, in das er dann bloß noch hineinzusteigen brauchte. Ein freudiges Ja würde er ausrufen, wenn er gefragt werden würde, Alexander Sovtschik, wollen Sie diese Frau noch einmal heiraten? Und zwar in der vordersten Reihe. Auf seinem Stuhl lag ein Papier, reserved. Während es hinter ihm raunte und flüsterte, gelang es ihm, sich autogen zu beruhigen. An große Auftritte dachte er, in Freiburg, Marburg, Kiel und Untersassenfeld. Und an die vielen Menschen, die ihn immerfort zu Hause aufsuchten, als wollten sie von ihm gesegnet werden. Ehe es noch losging, kam eine Frau zu ihm hergestürzt, stolperte so halb zu ihm hin. Sie wollte ihm mitteilen, dass auch sie aus Sassenholz stammt. Ihr Mann betreibt jetzt in New Haven ein Geschäft für deutsche Wurstwaren und dunkles Schrotbrot. Alexander sagte, dass sie das freut. Die Welt ist ein Dorf und vielleicht trifft man sich ja mal wieder irgendwo. Vor ein paar Tagen habe er die Spuren des Lehrers von Klein Wense verfolgen können. Das sei doch auch ein sonderbarer Zufall. Klein Wense? Die Frau konnte das nicht nachvollziehen. Das sei wohl vor ihrer Zeit gewesen. Ihr Lehrer habe Marquardt geheißen. Zudem hätten sie immer Olling gesagt. Alexander war froh, dass sich die Frau entkrallte. Wie hätte der Abend sonst seinen Fortgang nehmen sollen? Zur Einführung sprach Blumer von intensiven Bildern, die die Prosa dieses deutschen Autors beherrschten und von spiraligen Erörterungen in seltsam spannende Handlung verpackt. Von hinreißender Komik seien seine Bücher bestimmt, streckenweise fast angelsächsischen Charakters. Auch Erschütterndes komme darin vor und durchaus auch Kritisches für jeden etwas enthielten sie. Jedenfalls sei es geraten, dass man seine Bücher anders lese als bisher. Sie seien hintergründiger, doppelbürdiger. Kurz gesagt, böser. Auch dieser Mann hatte offenbar den Verlagsprospekt zu Rate gezogen. Die Kritik sei ihm in vielem nicht gerecht geworden, wurde hinzugefügt, und Alexander atmete tief auf. Ja, das war wahrlich wahr. Sein letzter Roman war unter Kritik in Kürze abgetan worden. Und das hatte ihm wehgetan. Nun war er selber an der Reihe. Nun gab es kein Zurück. Er versuchte, sich gegen das Dröhnen der Klimaanlage Gehör zu verschaffen. Hatte man sie lauter gestellt, von 2 auf 3. Gegen das infernalische Geräusch kam er nicht an. Schließlich stand jemand auf, machte Knips und da war Ruhe im Schiff. Dieser Mann habe im gesamten Komplex die Anlage abgeschaltet, wurde später erzählt. Das habe zur Überhitzung der Turbinen geführt. Mit knapper Not sei eine Katastrophe verhindert worden. Es sei meine Ehre, sagte Sovtschik, meine Damen und Herren, von demselben Pult aus lesen zu dürfen, an dem so berühmte Autoren wie Hermann Broch, Eliot und Thomas Mann gestanden hätten, ja, sogar Dickens. Und er bewundere die altehrwürdige Universität mit der einzigartigen Bibliothek, in die er schon einen Blick habe werfen dürfen. Auch das Archiv habe er besichtigt und die liebenswürdige Leiterin des Handschriftenarchivs habe ihm eine Wäscheliste von Goethe gezeigt. Einen weiten Weg habe er machen müssen, um so etwas zu Gesicht zu bekommen. Die literarische Kultur bestehe eben nicht nur aus Lyrik, Prosa und Dramatik, sondern auch aus den verschriftlichten Zeugnissen des täglichen Lebens. Dann las er einen Aufsatz vor, in dem er sehr kritisch mit seinem Heimatland umging. Von der Grobschlächtigkeit der Deutschen sprach er, dass seine Landsleute leider ziemlich vierschrötig sind. von Goethe und Schiller einmal abgesehen, Beethoven nicht zu vergessen. Stendhal wurde zum Zeugen aufgerufen, dass der sich zu Recht über die Federbetten in Deutschland aufgeregt hat und über das fette Essen. Der Beifall war enorm. Täuschte er sich oder winkte ihn die Archivdame per Handzeichen herbei? Er soll nach dem Vortrag mal eben zu ihr hinkommen? Im Anschluss an seinen Vortrag wurde Alexander gefragt, ob er in der Hitlerjugend gewesen sei. Und eine Dame wollte wissen, wieso sie als Emigrantin ihr Grundstück in Wuppertal nicht zurückerhält, ob er das gut finde. Die SED habe ihr immerhin eine Einladung zu einem Friedenskongress in die Hauptstadt der DDR geschickt. Von Bonn eine Enttäuschung nach der anderen. Der Saal leerte sich rasch. Das mochte mit der gefährlichen Umgebung der Universität zu tun haben. Man musste Konvois bilden, um ungeschoren davonzukommen. Ein Bankett war nicht vorgesehen, weder fett noch mager. Keine Hamburger und keine Bouillabaisse und schon gar keine Hammelkoteletts. Und die Mensa hatte bereits geschlossen. Die Menschheit verlief sich. Auch Herr Blumer verschwand. Mit Schätzing hatte er den ganzen Abend verbracht. Das konnte man ja nun nicht gut mit jedem Autor machen. Ehe Alexander es sich versah, stand er mit Leuten zusammen, die sich über ihn hinweg auf Französisch unterhielten. Bankett, sagten sie, nein, davon wüssten sie nichts. Auch das Wort Kartoffelsalat verhallte ungehört. Nirgends war Hilfe in Sicht. Auch die Frau aus Sassenholz, deren Mann mit deutscher Wurst handelte, war enteilt. Wie gern hätte er sie jetzt mit ihr befasst, sie sanft umfangen, mit beiden Armen und sie daran erinnert, wie schön das Aischetal sei. Ein Regenbogen des Friedens hätte über den Erdteilen gestanden, groß und feierlich. Nun wurde Alexander aber doch nachdenklich. Seit dem Frühstück hatte er nichts mehr zu sich genommen. Eine Packung SAS-Kekse hatte er noch irgendwo stecken, beiläufig eingepackt. Das war aber auch alles. Gleich morgen für ausreichenden Proviant sorgen. Aber für jetzt war guter Rat teuer. Da erschien die Archivarin und sagte, er soll mal eben mitkommen. Sie hat was für ihn. Das würde ihm große Freude machen. Von einem Bankett wusste auch sie nichts. Hier kämen täglich ausländische Gäste. Deshalb sei man von Festessen abgekommen, es sei denn auf privater Basis. Um 10 Uhr, Postmeridien, sei sowieso alles zu. Und die Stadt gehen, das solle man lieber nicht tun. Im Eingangsbereich hing ein Cola-Automat. Da wollte sie für ihn eine Rolle Schokolade ziehen. Aber der funktionierte nicht. Dann hatte sie eine Idee. Sie wohne gleich um die Ecke. Am besten sie selbst mache ihm dort eine Kleinigkeit. Und das, was sie für ihn herausgesucht habe, über das er sich gewiss sehr freuen werde, könne sie ihm dort dann zeigen. In der Not frisst der Teufel fliegen. In einem ausgeräumten Volkswagen fuhren sie davon. Und tatsächlich, es war nicht weit, in anderthalb Stunden langten sie an. Am Fuß eines kleinen, mit Birken bewachsenen Hügels stoppten sie. Und dann musste zu Fuß nach oben gestiegen werden, zur Einsiedelei der guten Frau. Dort oben leuchtete eine kleine Laterne. Hinter der Wohnungstür hingen dann allerdings lederne Halsbänder und allerlei Peitschen und Würgeketten. Das sah Alexander sofort. Um Gottes Willen, dachte er, das hat mir gerade noch gefehlt. Bin ich nun involviert? Aber da erschien ein großer, sehr alter Hund, stieß mit der Schnauze die Zimmertür auf und brachte Alexander freundlich einen Gummistiefel. Dann saß Alexander auch schon an der Küchenbar und die Archivarin stüttete ihm Spiegeleier auf den Teller, als ob sie sagen wollte, nun wollen wir uns mal was gönnen. Dann erzählte sie von ihrem Vorgesetzten, dass der sich immer mit einem vom Taschentuch umwickelten Finger in der Nase bohrt. Und von Adolf Schätzing, wie nett der gewesen sei, ein gebildeter Mensch. Er habe nach Indianermythen gefragt, nicht nach Goethe. Blumer sei nicht so ganz das Wahre, ein weicher Mensch, dessen Frau ein Verhältnis mit dem Dekan gehabt habe, weswegen jetzt auch seine Stellung wackle. Den habe man quasi zur Autorenbetreuung abgestellt. Ein zweifelhaftes Vergnügen. Wo hat er sie untergebracht? Typisch. Schätzing habe im Gästehaus residiert. Der hätte übrigens auf ihn hingewiesen. Auf Alexander Sovtschik können Sie sich freuen, habe er gesagt. Die Archivarin, die Elisabeth hieß, war inzwischen hinter die Tür getreten und hatte Alkohol zu sich genommen. Auch Alexander wurde ermuntert, sich zu stärken. Es wurde später und später und schließlich stürzten sie miteinander auf das von Hundehaaren verfilzte Sofa und griffen sich gegenseitig in die Kleidung. Das war Alexander nicht unangenehm. Aber der Hund vor der Tür, der äußerst leise, aber doch hörbar Laute von sich gab, verhinderte durch seine Anwesenheit eine letzte Hingabe. Es kam also zu nichts. Und Elisabeth beruhigte sich rasch. Das sei nicht schlimm, sagte sie und stützte sich auf. Mit zwei Fingern griff sie ihm in den Mund, ob seine Zähne echt sind oder ob eine Prothese trägt. Bald 70? Sie hat hinten links eine Brücke, sagte sie, und leider zu hohe Hüften. Alexander hatte seine Hände unter ihre Bluse geschoben und ertastete an ihrem Rücken ein einzelnes, sehr langes Haar. Ob sie das nicht mal abschneiden will, fragte er sie. Nein, lieber nicht, sonst wächst das immer wieder nach. Dann kamen sie auf seine Krawatte zu sprechen. Sie sagte, ihr käme der Schlips verdammt bekannt vor, ob Schätzing nicht denselben getragen habe. Mit der Taxe fuhr Alexander zurück zur Universität. Aber das Dormitorium, in dem das Feldbett auf ihn wartete, der stille Kammerraum mit den Aktenregalen und der sauber gefalteten Decke war zu. Alles war zu. Alexander taperte an den mittelalterlichen Gebäuden vorüber, den Kreuzgängen und Lauben. Nirgends Licht, die Brunnen abgestellt, keine Hoffnung. Sollte er sich unter die Bäume legen und dort schlafen und den Polizeisirenen lauschen von jenseits der Mauer? Auf einem Rasenplatz, zwischen dessen Gräsern sich gewiss Substanzen vom Gassigehen der Studentenhunde gefunden hätten? Das ist wieder mal ein Stück, dachte er, das muss ich Marianne erzählen, brühwarm. Endlich stieß er auf einen Wachmann, der ihn anleuchtete, wo er herkommt und was er hier zu suchen hat. »My name is Alexander Sovtschik«, sagte er, »und er komme aus Germany. Er sei invited from the university« und so weiter. »Ach so«, der Mann roch noch gewiss die Fahne aus Alexanders Mund. Vielleicht brummelte er deshalb gutmütig was vor sich hin. Mag sein, wie es will, einem Mann mit Krawatte und goldener Brille konnte man getrost die Tür aufschließen. »From Germany«, sagte er und hätte ihm wohl gern die Muskeln gefühlt, denn er kannte das Wort Blitzkrieg. »Das ist ein Ding«, rief Alexander und ließ sich auf die Pritsche seiner Zelle fallen und lachte laut auf. »Spiegeleier und ein erotisches Erlebnis der dritten Art.« Er riss sich die Krawatte vom Hals und warf sie in den Papierkorb. »Das fehlte noch«, rief er. Er holte sein Notizbuch hervor, um das Erlebnis dieses Tages in verschlüsselter Form einzutragen. Auf der Suche nach einem WC verließ Alexander trotz aller Warnungen das Zimmer. Er musste das tun, es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Die mittelalterlichen Flure waren von draußen nur eben ein wenig erhellt. Rechter Hand sah er über die Stadt hinweg, in der Emigranten ihrem Besitztum in Wuppertal nachtrauerten und andere sich Rezepte für Wurst ausdachten. in der sich aber auch bewaffnete Banden darauf spezialisiert hatten, Dozenten die Aktentasche zu entreißen. Linker Hand sah in den Park der Universität. Der Wachmann schien hier andere Gäste zu suchen. Der Strahl der Taschenlampe glitt von Baum zu Baum. Alexander strich die Gänge entlang, alle Türen verschlossen, kein Lichtschalter zu finden und keinerlei WC. Im Vorwärtstasten stürzte er dann die Treppe hinunter. Nicht gerade wie ein Stuntman, aber doch wie Wasser von Klippe zu Klippe. Siehe, da weinen die Götter. Unten angekommen, blieb Alexander Sovchik erst einmal liegen. Hebbelpreisträger, Träger des Kaiserlingringes, Freund der Jugend und des Schönen. Es dauerte eine Zeit, bis er wieder zu sich kam. Verletzt hatte er sich nicht, aber er war benommen. Und er wusste nicht so recht, was ihm geschehen war. Hatte Pfahlhelle gezuckt oder Schlachtruf gegellt? Er war die Treppe hinuntergestürzt. Das war nicht zu bestreiten. Aber wie es dazu gekommen war, blieb unklar. Er blieb also liegen. Der Fußboden war warm und es roch angenehm nach Reinigungsmittel. Hier liege ich gut und trocken, sagte er sich, und er überlegte, wem er von diesem Erlebnis erzählen könnte. Kein Mensch auf der Welt, der sich dafür interessieren würde, und doch würde er es dem ersten Besten berichten. Hattest du dir denn wehgetan, würde Marianne fragen, hättest du nicht einfach aufstehen können? Nein, er hatte sich nichts getan. Beide Oberschenkelhalsknochen waren intakt. Weil es ihm so einfiel, kroch er die Treppen auf allen Vieren wieder hinauf. Endlich hatte er sein Zimmer erreicht. Aber die Toilette, das Klo, der Abtritt, das WC. Ein zweites Mal die Irrfahrt wagen, weitere Treppen eine nach der anderen hinunterstürzen? Nein. Also auf die Fensterbank klettern, Fenster öffnen und hinauspinkeln in den mittelalterlichen Hof. Und schön festhalten dabei. Das war die Lösung, die sich anbot. My name is Alexander Sovchik and I am forced to do that. Out of the window. Auf dem Bett lag er dann zugedeckt mit seiner Mehrzweckjacke. Irgendetwas Angenehmes war noch zu bedenken. Gotische Kathedralen reckten sich bereits gen Himmel. Dann fiel es ihm ein. Die Archivarin hatte ihm doch was geben wollen. Sie hatte doch gesagt, sie habe was für ihn. Hatte er sich verhört? Hatte es sie gereut? Was war es, das die Archivarin dir zeigen wollte, dachte er. War es eine Finte gewesen, endlich mal wieder einen Mann ins Bett zu kriegen? Aber dann fand er in der Innentasche seines Sakkos einen Briefumschlag. Er enthielt eine Fotokopie von Goethes Wäscheliste. Daraus könnte ich einen Strick drehen, dachte er. Denn das Kopieren so kostbarer Papiere ist gewiss verboten. Die Schrift würde an Deutlichkeit einbüßen, wenn man das öfter täte. Wenn sie mir kein Spiegelei angeboten hätte, dann hätte ich ihr jetzt einen Strick gedreht, dachte er. Der Nagel seines Daumens war eingerissen. Das war ihm beim Treppensturz passiert. Er tastete nach der Nagelfeile im Necessaire. Aber du lieber Himmel, die lag in dem geblümten Dings von Marianne, das er in New York weggeworfen hatte.
Der nächste Text, den Fritz Lichtenhahn liest, ist aus dem Roman Alles umsonst, vor 2 Jahren erschienen. Nicht ganz so witzig, auch sehr ernst. Flucht, Vertreibung und Bombenkrieg, jahrzehntelang war das ja in der deutschen Gegenwartsliteratur ein Tabuthema. Kempowski hat darüber schon sehr früh geschrieben, jedenfalls vor Günter Grass in seiner Novelle Im Krebsgang. Und darüber hat sich Walter immer sehr geärgert, dass das nicht genug gewürdigt worden sei, dass er zum Beispiel im Echolot das Flüchtlingsschicksal sehr deutlich dokumentiert hat. Sein Roman Alles umsonst greift dieses Thema also nochmal auf. Es ist der letzte Kriegswinter auf dem Gut Georgenhof in Ostpreußen. Die Rote Armee rückt näher. Katharina von Globig, die Gutsherrin, versucht, das zu ignorieren und zieht sich in ihre Idylle von Musik und Büchern zurück. Die Alltagsgeschäfte werden von einer resoluten Verwandten erledigt, die nennt man das Tantchen. Und da gibt es da noch einen Ostarbeiter, der heißt Wladimir. Ihr Sohn Peter ist 12 und der erlebt nun, als die große Flucht nach Westen beginnt, die Mutter wird inzwischen verhaftet, weil sie einen Verfolgten Unterschlupf gewährt hat. Dieser Junge erlebt die Schrecken und das Elend des Krieges mit dem Blick eines Simplicissimus. Kennzeichnet übrigens auch für den staunenden Blick des jungen Walter in Tadellöser und Wolf. Und während der Treck losgeht, hat das Tantchen das Kommando übernommen. Wladimir hat sich mit der Tageskasse aus dem Staub gemacht, aber immer werden alle vom Tod aus der Luft bedroht. Hören Sie wieder Fritz Lichtenhahn.
Unterwegs. Sie zuckelten unter dem grauen Schneeschleier langsam dahin. Der Wallach hatte sich am Hafer gesättigt. Der war kaum zu halten. Aber die Wagenreihe konnte nicht überholt werden. Einer hinter dem anderen. Warum die so langsam fuhren, war ein Rätsel. Am Straßenrand lagen Tote. Manche saßen erstarrt an einem Chausseebaum. Greise, die nicht weitergekonnt hatten, und kleine Kinder. Peter war sehr müde. »Das macht die frische Luft«, sagte das Tantchen. »Leg dich mal hinten rein. Sie schafft das schon allein. Sind wir bis hierher gekommen, dann kommen wir auch noch bis ans Haff.« Sie korkte eine Flasche auf, setzte an und nahm ein paar Schluck. Und sie tat das so, als sollte sie dabei fotografiert werden. Tantchen in Aktion. Dass auch so etwas in ihr steckte, hätte keiner gedacht. Peter lag im Stroh, von Decken und Mänteln bedeckt. Er war müde. Vor Müdigkeit war er fast bewusstlos, eisig und schwitzend. Und wenn er sich bewegte, weil es irgendwo drückte, dann machte ihn das nur noch müder. Und er sank sofort wieder zurück. Und er vergaß, wo er war. Ab und zu gab's Halt. Militärlastwagen fuhren vorüber in die entgegengesetzte Richtung. Danach ging's weiter. Immer wieder musste angehalten werden. Man hörte das Schimpfen der Menschen. Rufen. Das Tantchen schimpfte auch. Ja, sie fluchte sogar. Und ab und zu ein Schluck aus der Pulle. Über das Haff und da die Nehrung entlang. Dieser Weg nach Westen war noch offen. Das Tantchen auf dem Kutschbock. Sie stellte sich vor, dass man Wladimir aufgreifen würde und gebunden vor sie hinstellen, zu Straßburg auf der Schanz. Und was sie dann sagen würde, er hat zwar alles umsichtig vorbereitet, aber er hat uns im Stich gelassen. Und dann zählte sie sich her, was alles auf dem Wagen gelegen hatte. Aber so sehr sie auch nachdachte, ihr fiel nur ein, dass Wladimir eine schwere Kommode in Georgenhof im letzten Augenblick doch wieder abgeladen hatte. Georgenhof, die Krähen auf der Eiche und der schiefe Morgenstern. Was Katharina wohl sagen würde eines Tages, das Tantchen hat es ganz allein geschafft, sie ist über sich hinausgewachsen. Es war ein Frohlocken in ihr. Wie wach das Tantchen war, würde Eberhard sagen. Und sie hat unserem Peter das Leben gerettet. Und die Aktentasche mit den Papieren und Fotos. Sie freute sich, dass sie auf ihre alten Tage das noch konnte, hier durch die Gegend kutschieren und unter diesen Umständen. Wenn das alles hier vorbei ist, gehe ich wieder nach Schlesien, dachte sie. Nun näherten sie sich einem Dorf mit einer kleinen Kirche. Eine neugotische Kirche, in preußischen Ziegeln erbaut. über dem Portal ein segnender Christus aus Zement. Da kam ein einsames Flugzeug geflogen, langsam die Straße entlang, über den Treck dahin. Es wackelte und warf Bomben auf die Wagenkolonne. Man konnte die Bomben sehen, wie sie heruntersegelten. Eine davon fiel neben die kleine Kutsche mit dem Tantchen und dem fest schlafenden Peter. Der Wallach stieg brüllend auf und fiel auf die Deichsel. Und das, was von dem Tier übrig war, streckte sich. Die Kutsche stürzte um und Peter lag im Freien. Das Flugzeug kam noch einmal zurück. Der Pilot wollte wohl wissen, ob er getroffen hat. Machte er Striche auf seinem Schreibblock? Einen, zwei, drei, vier, fünf Pferdewagen der faschistischen Mordbrenner vernichtet? Zur Sicherheit schoss er noch einmal mit dem Maschinengewehr die Kolonne entlang. Dann zog er eine Schleife über das Feld hinweg und holte neue Bomben. Das Tantchen hatte es erwischt. Helene Harnisch war tot. Geboren 1885, gestorben im Januar 1945, unverheiratet, 2 Monate vor ihrem 60. Geburtstag. Es hatte ihr die Brust aufgerissen. Hinter der Kutsche staute es sich. Da lagen andere Wagen auf der Seite und man hörte Wehklagen. Schließlich kamen Männer und schoben die Trümmer der Fahrzeuge zur Seite. Platz schaffen für den großen Treck, der an ihnen vorbei wollte. Frauen legten die Toten in den Straßengraben, auch das tote Tantchen. Nun konnte es in Gottes Namen weitergehen. Peter setzte sich neben das Tantchen. 2 goldene Ringe an der Hand des abgerissenen Arms, das rote Blut im Schnee. Sollte er ein Vater unser beten? Es ist alles nicht so einfach. Die Wagen fuhren an ihm vorüber, einer nach dem anderen. Er sah sie alle und alle sahen ihn, den Jungen mit dem Fernglas vor der Brust und der Luftpistole im Gurt. Von in die Luft gepulvertem Waschpulver gesprenkelt, saß er da. Nach einer Weile kam ein Mann aus dem Dorf, das war der Pastor, der wollte die Toten wegtragen. Er half Peter, das Tantchen auf eine Decke zu rollen. Den linken, abgerissenen Arm legte er dazu. Er war im Schultergelenk herausgerissen und außerdem noch gebrochen. Sie trugen die alte Frau zur Kirche, legten sie in den Vorraum neben den Opferstock und den Kasten mit den Gesangbuchnummern. An der Wand die Tafel mit den Namen der Gefallenen von 7071 und 1418. Es lagen schon mehrere Leichen in der Kirche. Manche blutete noch. Der Größe nach geordnet, darunter auch Kinder, ein Mädchen mit langen braunen Strümpfen, ein Rockzipfel hochgeweht, über den Strümpfen die Strapse und eine handbreit blanke Haut. Weinende Menschen daneben. Aber sie hielten sich nicht lange auf. Sie mussten weiter, weiter. Wann kommt ihr denn endlich? Wurde gefragt. Wir müssen weiter. Während der Pastor eine Decke über das Tantchen legte, ging Peter in die kalte Kirche hinein und aus einer anderen Tür wieder hinaus, um die Kirche herum und vorne wieder hinein. Und dann setzte er sich in die erste Reihe unter die Kanzel. Später einmal könnte er erzählen, als das Tantchen tot war, setzte ich mich in die Kirche und ich saß lange dort. Das Tantchen war tot. Ausgelöscht, als hätte man eine Decke glatt gezogen. Als er sich besonnen hatte und wieder auf die Straße zurückging, wurde die Kutsche bereits geplündert. Die Leute wichen zurück, wie Geier es tun, wenn ein Kojote naht. Er stand unschlüssig neben den Trümmern, die Hand um das Fernglas gekrampft. Eine freundliche Frau hielt einen Augenblick an, als sie ihn da so alleine stehen sah. Er soll schnell hinten draufspringen auf ihren Wagen. Und von dort streckten sich ihm bereits Arme entgegen. Aber nein, er kann hier nicht fort. Er kann doch nicht alles so herumliegen lassen. Er suchte ein paar Sachen zusammen, den großen Koffer der Tante, seinen Rucksack und das Mikroskop. Die Laute. Ein Wagen war darüber gefahren und hatte sie zerquetscht. Als er dabei war, die Sachen zusammenzusuchen, wurde er von einem Volkssturmmann gefragt, Heil Hitler, ob er hier plündert oder wie oder was. Er soll bloß zusehen, dass er Land gewinnt, sonst macht er Meldung. Das Globig-Wappen an der herausgefallenen Tür sagte dem Mann nichts. Wurst und Brot stopfte Peter in den Rucksack. Er nahm das Mikroskop unter den Arm und ging, den Koffer hinter sich herziehend, davon. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, ging es ihm durch den Sinn. Merkwürdig. Er hatte den Knall der Bombe gar nicht gehört. Du musst dafür sorgen, dass das tote Pferd hier wegkommt. Das kann hier nicht liegen bleiben, sagte der Volkssturmmann noch und knirschte davon. Hinter der Kirche lag das Pastorat. Der Pastor hieß Schowalker, ein Mann mit kurz geschnittenen Haaren, die im Nacken nichtsdestotrotz kraus auswucherten. Er hatte die Toten in die Kirche getragen, nun nahm er Peter mit in die Küche. Hier war alles sauber aufgeräumt, kein Krümel, nirgends. Im Herd brannte ein lindes Feuer, Töpfe an der Wand, einer neben dem anderen. Von der nahen Straße hörte man die Wagen knirschen, die Rufe der Fahrer. Hier drinnen war alles still und fein. Der Pastor holte Bürste und Seife und dann wuschen sie sich das Blut der Tante von den Händen. Der Pastor fragte nach den Personalien der Tante. Helene Harnisch, geboren 1885. Das schrieb er auf ein Stück Pappe und zog einen Bindfaden durch. Das würde er der Frau ums Handgelenk binden, um das noch existierende Handgelenk. Sie saßen am Küchentisch. Er setzte Peter ein Glas warmen Holunderbeersaft vor und dann aßen sie von Peters Wurst. Im Dorf ist niemand mehr, sagte der Pastor. Gestern sind alle Wagen davongezogen. Er rieb sich die blau gefrorenen Hände. Frau und Tochter hat er schon im Herbst nach dem Einbruch der Russen bei Gumbinnen ins Ruhrgebiet verfrachtet. Nun auch schon lange keine Nachricht mehr. Die Bombenangriffe dort, ob sie wohl noch lebten. Immer gedacht, ich muss hier bleiben, aber jetzt, was sollte er jetzt noch hier? Er fragte Peter um Rat. Was meine er, ob er auch fortgehen soll? Er zeigte ein Foto von Frau und Tochter, das über dem Küchentisch an die Wand gepinnt war. Eine ganz normale Frau und eine ganz normale Tochter. Er entfaltete die bunte Touristikstraßenkarte einer Autofirma und zeigte Peter, wo man sich hier eigentlich befand. Hier liegen wir. Dort liegt Danzig. Das Haff war nur noch wenige Kilometer entfernt. Und er zeigte ihm, wie die Russen mit ihren Panzern von Süden über Allenstein bis an die Küste durchgestoßen waren. Nach dem Essen nahmen sie sich den Koffer der Tante vor. Was da alles drin ist, obenauf lag das goldene Medaillon der Mutter, Taschentücher, Schlüpfer, Unterhemden, Blusen, Briefe, Fotos. Peter nahm sein Mikroskop aus dem Kasten und stellte es auf. Das Blut der Tante, wie sah es aus? Er schabte es vom Mantel und sah sich an. Krustiges Zeug war es, das keine Geheimnisse barg. Als der Pastor hörte, dass Peter aus Georgenhof käme und von Globig heißt, stutzte er. Vor 2 Tagen war eine junge Frau hier gewesen, eine Geigerin. Die habe Georgenhof erwähnt, dass sie dort nichts zu essen bekommen hätte und rausgeschmissen worden wäre. Unfreundliche, halbverblödete Adelige, geizig. Ob ihn das nicht nachdenklich mache? fragte der Pastor. Er empfange hier mit warmem Holunderbeersaft und eine Schlafstatt stehe auch bereit. Und noch vor Tagen habe man einem einsamen Mädchen auf Georgenhof die Tür gewiesen. Nein, sagte Peter, das sei ganz anders gewesen. Bratkartoffeln und Blutwurst habe sie bekommen und hinterher Stachelbeerkompott. Der Pastor glaubte ihm nicht. Der lächelte fein. Was heißen sollte, ich verstehe das, mein Junge, du wirst das Nest nicht beschmutzen. Und er hielt an seiner Version fest. Eine schöne Predigt ließe sich darauf aufbauen. Nun erzählte Peter von Georgenhof, wie gastfrei man auch andere Flüchtlinge aufgenommen habe. Von dem Morgenstern auf dem Giebel erzählte er, vom Teepavillon am Ufer des Flusses Helge, von Lampionfesten im Park und vom weißen Mausoleum seiner Schwester. 7 Stufen führen zu ihr empor und eine Schneise führt auf sie zu. Von Zimmerfluchten in Georgenhof erzählte er und von Kristallleuchtern und von der Hausorgel in der Bibliothek, auf der seit seines Großvaters Tod kein Mensch mehr gespielt hätte. Der Pastor kannte die Gegend. Er hatte dort mal gepredigt. Mein Kollege Brahms dort war deutscher Christ. Du weißt, was das bedeutet, deutscher Christ. Vor dem hat man sich in Acht nehmen müssen. Deutscher Christ sei er gewesen, dem Hitler Treue geschworen und dann auf einmal umgeschwenkt. Wach auf, du deutsches Land. Bei der Renovierung der Marienkirche mit Heil Hitler gegrüßt, Arm hoch und so weiter. Es gäbe Menschen, die hätten ein sehr weites Gewissen. Jetzt verhaftet wegen einer dubiosen Geschichte, von der man nichts Genaues wisse. Vielleicht was Sittliches. Die Geigerin, er sei noch ganz erfüllt von der Begegnung mit dieser Frau. Sie habe ihr Instrument ausgepackt und in der Kirche gespielt. Und all die Leute, die am nächsten Tag abfahren wollen, seien herbeigeströmt und hätten sich das stehend angehört, wie sie da so wundervoll spielte. Töne wie aus dem Jenseits, geradezu überirdisch schön, Musik, wie sie noch nie in dieser Kirche erklungen sei. Wie angewurzelt wären die Menschen dagestanden. Sie hätten es in diesem Augenblick gewusst. Jetzt gilt es Abschied nehmen von der Heimat. Nun ade, du mein lieb Heimatland. Und so ein liebes Wesen von der Schwelle zu weisen, dazu gehöre schon was. In der Studierstube stand ein Harmonium. Der Pastor zog die emaillierten Register und spielte einen Choral. So nimm denn meine Hände und führe mich. Auch das hatte mit der Ewigkeit der deutschen Musik zu tun. Der linke Balg des Harmoniums war gerissen. Er konnte nur den rechten treten. Dadurch bekam die Melodie etwas Ruckhaftes. Aber sie war doch ohne weiteres auszumachen. Wollen wir beten, mein Junge? Ja, das war nun etwas sehr Seltsames. Am Küchentisch sitzen, vom Holunderbeersaft und irgendwie beten? Peter musste an das goldene Medaillon der Mutter denken, das obenauf im Koffer der Tante gelegen hatte. Er hatte es in seine Hosentasche gesteckt und es lag mit der Kette wie ein Rosenkranz in seiner Hand. Am Abend ging Peter noch einmal in die Kirche hinüber zu den Toten. Es waren inzwischen mehr geworden, 2 Säuglinge waren dazugekommen. Das Mädchen mit den Strapsen wollte er sich genauer ansehen. Die Tante gehörte nun schon nicht mehr zu ihm. Sie lag mit verdrehten Beinen unter der Decke, von Schnee zugeweht. Der Schnee war durch die Tür gestaubt. Der hatte die Toten bedeckt. Der abgerissene Arm an ihrer Seite, die Ringe an ihrem Finger und die verdrehten Beine. In der Dunkelheit suchte er die Trümmer der Kutsche noch einmal mit der Taschenlampe ab. Der kleine Blumenkranz an der ovalen Rückscheibe fiel ihm auf. Den nahm er mit. Der Wallach lag auf dem Rücken, die Beine abgestreckt. Nun auch schon ganz von Schnee bedeckt. Peter verbrachte die Nacht im Ehebett des Pastors. Er hatte die beiden Teelöffel, den kleinen, vertrocknenden Blumenkranz und das goldene Medaillon mit Kette auf den Nachttisch gelegt und war sofort eingeschlafen. Mehrmals in der Nacht war der Pastor aufgestanden und hatte aus dem Fenster gesehen. Der Pastor dachte an das, was er über die deutschen Christen gesagt hatte, dass er Peter davon erzählt hatte, dass er so abfällig davon gesprochen. Dieser Junge war doch gewiss ein Pimpf. Hatten nicht schon Kinder ihre eigenen Eltern angezeigt wegen eines unbedachten Wortes? Aber von Globig? Diese Aristokraten waren doch alle gegen Hitler, 20. Juli und so weiter und so fort. Das hätte ihm noch gefehlt, dass er im letzten Moment noch hops geht, den Ortsbauernführer überstanden. Immer hätte der unter der Kanzel gesessen und genau zugehört, mitgeschrieben sogar. Und nun von Kinderhand dem Henker ausgeliefert? Es würde am besten sein, er machte sich aus dem Staube. Er hätte gleich mit den Bauern fahren sollen. Angeboten hatten sie es ihm. Der Superintendent hatte ihm ja schon die Spens erteilt. Der katholische Kollege allerdings im Nachbarort, der machte keine Anstalten. Würde man den Christus über dem Portal mit einem Hammer abschlagen müssen und mitnehmen? Dieses liebe Bild, das ich schon so lange begleitete, den bolschewistischen Horden zur Zerstörung anheimfallen lassen? Er öffnete den Koffer der Tante. Was um Himmels Willen sollte der Junge bloß mit all den Schlüpfern und Hemden, Taschentüchern mit roten Schleifchen? Warum hat er sich bloß hinreißen lassen und von den deutschen Christen gesprochen? Du bist so vertrauensselig, hatte seine Frau immer zu ihm gesagt. Du redest dich doch um Kopf und Kragen. Hatte der Junge selbst nicht auch irgendetwas gesagt, was man notfalls gegen ihn verwenden könnte? Er setzte sich ans Harmonium und tippte eine Melodie in die Tasten. Aber die Bälge trat er nicht. Ich wollt, dass ich daheime wär und aller Welte Trost entbehr. Ich mein daheim im Himmelreich, da ich Gott schaue ewiglich. Er hatte alles so satt.
In Walter Kempowskis Werk spielen die Tagebücher eine ganz große Rolle. Ich nenne die Titel, die bisher veröffentlicht sind: Alcor, Sirius, Somnia. Heute Abend werden wir Auszüge hören aus dem Tagebuch Hamid. Kempowski, der besessene Tagebuchschreiber. 1990 ist das Jahr, das er in Hamid beschreibt. Das klingt sehr kryptisch. Hamid, das muss man erklären. Hamid ist der erzgebirglerische Mundartausdruck für Heimat. Hamid, Heimat. Und hier protokolliert Walter Kempowski seine Wiederbegegnung mit seiner Heimatstadt Rostock. Man muss sich das vorstellen, es gab die DDR fast noch, die Wiedervereinigung war im selben Jahr aber noch nicht vollzogen. In dieses Provisorium geht er nun mit seinem Bruder hinein, beide auch mit der Erinnerung an Bautzen. Und diese beiden Komplexe haben wir herausgespürt aus dem Buch. Er sucht nach den Spuren seiner Kindheit in Rostock, eine frustrierende Erfahrung, und er besucht das Zuchthaus, in dem er 8 Jahre mit seinem Bruder verbracht hat. Und das auch löst nur schmerzliche Ernüchterung aus. Bitte.
Rostock, Donnerstag, 4. Januar 1990. Ich fuhr gestern Abend zu Robert nach Niendorf. Offensichtlich aus Furcht vor unserem Abenteuer hatte er was getrunken. Er sei ja nur auf Bewährung entlassen worden, sagte er. Also beim geringsten Anlass sperrten sie ihn womöglich wieder ein. Einsperren werden sie uns nicht. Aber vielleicht setzen sie Schläger auf uns an. Wir kauften Gemüse ein und Obst für unsere Gastgeber. Junggesellenhaft viel und fuhren los. Mit Gott für Kaiser und Reich. Robert hatte einige Jazzkassetten eingesteckt für unterwegs. Sein Fundus ist sagenhaft. Wenn er in seiner Stube sitzt, zündet er sich eine Zigarre an und lässt sich von seiner Musik umspülen. Teddy Wilson, Nat Gonella, Ella Fitzgerald. Translokationen in jeder Hinsicht. Auch das sind Denkmäler. Sie erinnern mich an Roberts Freunde, die eben noch die Platten auflegten und dann hinaus mussten und fielen. Dicky Möller, Ernie Weber, Helmut Wischerob. Als sie sich verabschiedeten, waren sie bereits zum Tode verurteilt. Müssen wir ihr Leben leben? Da war doch noch was offen. Nicht viel Verkehr. Wir dachten, es würde jetzt nach dem Wegfall der Visumpflicht eine Völkerwanderung in umgekehrter Richtung einsetzen, ein zweiter Mauerfall. Wir waren weit und breit die Einzigen. Der Grenzbeamte am antifaschistischen Schutzwall in seinem Glaskasten winkte uns einigermaßen freundlich durch. Unseren Ausweis wollte er nicht sehen. Wie der sich wohl noch vor 2 Monaten benommen hat, mit Spiegel unter dem Wagen nachgeguckt, ob das Propagandamaterial versteckt ist. Einen dieser deutschen Herrenmenschen in ausgestopftem Zustand ins Museum stellen. Ob diese Leute wohl mal fotografiert wurden? In einem Dorf stoppte uns ein kleiner Junge. Er spielte Bananenbegrüßung à la Bundesrepublik und schenkte uns Äpfel aus einem Korb. Komischer Gedanke, dass die Chausseebäume hier schon seit Kaisers Zeiten stehen. Und hier strömten 1945 Flüchtlinge und Soldaten in Richtung Westen und die Russen hechteten irgendwie zähnefletschend hinterher. In Wismar hielten wir kurz an. Bis hierher waren damals die Russen gekommen. Ich hätte es im April 1945 noch schaffen können. Warum bin ich nicht weggelaufen, zu Fuß oder sogar mit unserem Dampfer, der noch am 1. Mai im Rostocker Hafen lag? Nachdem wir Wismar durchfahren hatten, an der in die Luft gesprengten Marienkirche vorüber, verließen wir bei Züsow die Transitstraße, hin und her überlegend, was wohl das Schild zu bedeuten hat, auf der TS ist wegen Rekonstruktionsarbeiten kein DK zu erhalten. Wir fuhren durch mecklenburgische Landschaft. Oskar Petersen hinauf, hinunter, hin und wieder eine Bischofsmütze, so nennt man die charakteristischen Kirchtürme hier, und die Scheibenwischer immer hin und her, ohne dass uns ein Mensch begegnete. Robert erzählte lange Geschichten von seinem Kollegen in der Deutschen Bank, Pipapo, der ihm schon seit 15 Jahren am Schreibtisch gegenüber sitzt. Und wir dachten beide an Rostock, an die Hamid, die wir hatten verlassen müssen und in die wir jetzt tatsächlich wohl irgendwie als Sieger wieder einziehen würden, wenn auch mit Blessuren und gänzlich ohne Hosianna. Sieger? Als gute Onkels aus dem Westen mit stark ausatmendem Gemüse und Apfelsinen im Kofferraum. In den Dörfern hier und da ein paar nasse, herabhängende Tücher auf einem Zaun oder im Gesträuch. Eben noch zu ahnen waren die darauf gepinselten Aufschriften »Herzlich willkommen«. Vor einer LPG hing trotzig eine Fahne mit Hammer und Zirkel. »Sozialismus heißt Siegen«. Dann kam Sato in Sicht, mit der Kirchenruine aus dem 30-jährigen Krieg, von Efeu überwachsen, Kritzmo, wo Vater eine Freundin hatte, die Dorfschullehrerin war. Und schließlich der neue Friedhof mit den eingeebneten Gräbern unserer Großeltern. Lichter über dem Strom und dann Rostock, das gelbe Schild. Diese Stadt arbeitet im antifaschistischen Sinne. hatte früher darunter gestanden. Es regnete immerfort, ganz undramatisch. Ein Landregen, der nie aufhört. Treu auch bist du von je. Treu auch dem Flüchtlinge blieben. Freundlich nimmst du, wie einst, Himmel der Heimat, mich auf. Hölderlin, der Wanderer. Im Garten der Trotzenburg pinkelten wir uns erstmal richtig aus. Wer konnte denn wissen, was uns erwartete? Genau an dieser Stelle hatte früher ein Kinderkarussell gestanden mit traurigen kleinen Ponys, die es in Gang hielten, immer rundherum. Das Menschengeschlecht, das Menschenpack. Herrgott, wie sieht die Stadt aus? Die Kröperliner Straße ging ja noch, streckenweise sogar ganz hübsch wieder aufgebaut, aber vorne hui und hinten pfui. In den Seitenstraßen verfallene Häuser mit eingestürzten Dächern, Dreckhaufen, die Straßen voller Schlaglöcher, Pfützen und über allem der gelbliche Braunkohlenqualm aus den Schornsteinen, giftig, der sich auf die Bronchien legt. Die Menschen mit Parkas und Anoraks in den verschiedensten Farben, obwohl doch gar kein Schnee lag, und wunderlichen Mützen, junge Leute in DDR-Jeans, Aktenkoffer mit Frühstücksbrot in der Hand. Ich mit meiner Prinz-Heinrich-Mütze war gut getarnt, aber Robert mit steifem Hut und britischem Schnurrbart erregte Aufsehen. Er sagte zum Union-Theater Metropol und wusste zeitweilig gar nicht, wo er war. Nun ja, 40 Jahre sind seither vergangen. Das Metropol, Union und die Schauburg, dick und doof als Elektrohändler. Das Kinogeld musste zuvor vom Großvater erbettelt werden. Auf dem Universitätsplatz der Anflug von Herausgeputztheit. Neue Häuser anstelle von Baracken der Nachkriegszeit, bereits ein wenig abgebröckelt. Auf dem Hopfenmarkt hatte ein westdeutscher Händler Tische aufgestellt mit Lederwaren, leicht beschädigten Handtaschen und Aktenkoffern. Das Zeug ging rasend weg. Gleich daneben südländische Geldwegzauberer. Wir schlenderten über den Boulevard. Ich gehe in die Stadt, pflegte meine Mutter immer zu sagen. Damit meinte sie die Blutstraße mit den feinen Geschäften, Juwelier Dieken, Leinenhaus Ratschow. Sie setzte sich dann ihren Vogelballhut auf und zog das Netz übers Gesicht. Im Spanischen Garten Datteln kaufen oder bei Leopold ein Buch. Jetzt ist im Leinenhaus Ratschow, dem alten gotischen Pfarrhaus der Heiliggeistkirche, eine Bibliothek untergebracht. Sie ist nach Willy Bredel benannt, dem alten Lügenbold. Das Kruzifix über dem Eingang hat man mit Zement zugewischt. Vor dem Krieg trafen sich auf dem Boulevard nachmittags von 5 bis 6 junge Leute zum Bummel. Nur auf der linken Straßenseite wurde gebummelt. Und dort auch nur vom Markt bis zur Universität. Mädchen angucken, anrempeln, rüberrufen. Hier passierte es mir, dass mir Hitlerjungen den Hut vom Kopf schlugen. Einen Hut tragen, das war unmännlich. Auch das waren Rostocker. In Bautzen saß ich mit ihnen dann zusammen. Der Sonne Licht, des Apfels Kraft, in Kempkens Nordmark-Apfelsaft. Die Brausefabrik existierte noch. Und das Haus, in dem wir wohnten, die Nummer 90, dient jetzt den Arbeitern als Kantine. Ich zog Robert mit ins Treppenhaus. Ein interessantes Treppenhaus im Bauhaus-Stil. In diesem Treppenhaus hatte mein Großvater mich gestoppt, als ich aus der Schule kam, und mir ins Ohr geflüstert, dein Vater ist tot. Und bei meiner Verhaftung, als sie mich hinunterführten, hatte die Mutter oben gestanden und gesagt, armer Junge. Hinauf in unseren zweiten Stock. Anstelle der Etagentür befindet sich da jetzt eine weiße Tür mit der Aufschrift Männer. Wir gingen hinein. Zu zwei Arbeitern, die sich gerade umzogen, sagten wir, guten Tag, meine Herren. Links hatte der offene Schrank mit den Wolffschen Telegrafenberichten und Giftfische und Fischgifte unzähligen Kosmosbändchen gestanden, nie gelesen. Und über der Eichentür die Schießscheiben und der Säbel meines Vaters. Jetzt also Klo der Arbeiter. Robert zeigte den Arbeitern im Aufenthaltsraum überflüssigerweise die Stelle, wo, wie er sagte, der Flügel gestanden hat. Glückes genug? Ja, Schnauze voll. Hier stand der kleine Tisch mit der Weinbrandflasche, dort das Harmonium. Ja, ja, ist schon gut. Das Esszimmer. Mittags beim Abmachen der Maischollen, Schulbericht, klare Sache und damit hopp. Das Wohnzimmer mit dem Bild von der alten Liebe in Cuxhaven. Das Bild ist gerettet. Es hängt jetzt bei Robert in Niendorf. Die Bücher, wo mögen sie geblieben sein? In den Büchern stand doch unser Name. Es werden sich vielleicht noch welche anfinden. Ernst Wiechert, das einfache Leben. Ja, die alte Liebe ist gerettet worden. Aber die anderen Bilder sind futsch. Die Kapitänsbilder, die Kastanie, was man so hatte. Desgleichen die Ahnenpapiere in der Kommode mit den Briefen und Aufzeichnungen der Altvorderen. Auch das gehört in die Liste der Verluste. Die Sachen hätten mir beim Schreiben meiner Bücher sehr nützlich sein können. Die Bilderbibel von Doré, die ebenfalls in der Kommode lag, habe ich mir inzwischen wieder beschafft. Moses zerbricht die Gesetzestafeln. Auch die Bibliothek der Eltern, Buch für Buch, in Antiquariaten. Aber das Porzellan, das Silber, wer war es, der sich hier bedient hat? Die Tür habe offen gestanden und alle möglichen Leute seien aus und eingegangen. Fuß hoch habe der Dreck gelegen. Wie vielen Familien ist es so gegangen wie uns damals? Den Flüchtlingen, den Vertriebenen, den Juden, den Emigranten. Durch diesen Verlust sind wir ein Teil des Ganzen geworden. Aber das eine oder andere hätte man eben doch gern wieder um sich gehabt. Wir standen also in der alten Wohnung. Ich hatte Mühe, mich zu konzentrieren, nicht wegen der Menschen, die hier herumliefen, sondern weil sich Fechners Film dazwischen schob. Wenn ich versuchte, mich an die Möbel zu erinnern, dann waren es die Möbel der Filmrequisite. Und wenn ich versuchte, den Vater zu sehen, kam Karl Liefen ins Bild. Pape ist mir Piepe, ich pupe auf Pape. An einem Fenster hing noch das Außenthermometer, dessen Glas schon damals an der unteren Schraube gesprungen war. Gott Donner, sagte mein Bruder, der Rostfleck in der Badewanne. Wir stiegen auch in den dritten Stock, besahen mein kleines Zimmer, in dem ich im Winter 39/40 mit Scharlach gelegen hatte und Ende des Krieges Zwingplatten gehört. Hier stehen jetzt die Spinde der Herren Knüttel, Uhlmann und Kaden. An der Tür ließen sich noch die Spuren meines Namensschildes ausmachen, das ich mir am Bahnhof in der Maschine ausgestanzt hatte. Mauerschau. Alles registriert, nichts vergessen. Uns ging's ja noch Gold. Es ist ein besonderes Glück, dass gerade die Mansarde unverändert geblieben ist. Die Scharlachzeit war wie eine Vorübung zu Einzelhaft 10 Jahre später. War ein wenig Stammheimkomfort, hätte ich es in meiner Zelle lange ausgehalten. Für mich war es nie ein Problem, eingesperrt zu sein. Das Rauskommen war es. Da kam es dicke. 8 Jahre sind eine lange Zeit, sagt Zara Leander in Heimat. Für wen halte ich das alles fest? Es ist der Erinnerungsschock, der registriert werden muss. Wieder draußen auf der Straße. Schon merkwürdig, dass sie die Stasi-Zentrale direkt neben unser Haus setzten und dass dort der Schulkamerad residierte, der mich zeitweilig jeden Morgen zur Schule abholte. Es gibt ja nicht nur Irregeleitete, sondern auch Verrückte. Das muss man immer bedenken. Wir rissen uns los und machten, dass wir weiterkamen. An Pingel und Topp gingen wir vorüber und wortkarg durch die Schwanische Straße in die Stadt zurück. Das Gefängnis in der Schwanischen Straße. Hier saß ja dann Mutter und winkte zwischen den Gitterstäben hindurch dem Herrn Cornelli zu, den es gar nicht gegeben hat. In der Nachkriegszeit beobachteten wir hier PG-Frauen, wie sie von der Straße aus sich mit ihren eingesperrten Männern zu verständigen suchten. Ich stellte mir vor, wie Mutter da oben gestanden hat. Wir hätten uns nicht verständigen können mit ihr. Wir saßen damals schon im Bautzen. Erinnert sei an die Volkspolizistin, die sie tröstete und ihr Weißbrot zusteckte. Bautzen, Samstag, 24. März 1990. Erst am Mittwoch wurden wir nach einigen Schwierigkeiten in die Anstalt hineingelassen. Die Besuchsgenehmigung war unterzeichnet von einem Polizeirat Lustig in Berlin. Dagegen konnten auch die Torfritzen nichts einwenden. Zuerst besichtigten wir die Kirche. Ich war entsetzt oder besser enttäuscht. Der Altar, herausgerissen, der ist weg. Ja, wo ist er denn? Den haben wir ihm gegeben. Ein unverständliches deutsches Wort, vermutlich irgendwie Verwertung oder sowas. Also zerhackt auf gut Deutsch. Ich sage, und Sie haben nichts mehr davon?
Nichts.
Auch die Taufe nicht. Und das Kruzifix?
Nein, nichts.
Mit einer Rohheit sondergleichen haben sie auch die Altarnische zugekleistert. Da ist nichts mehr. Traurig. Die Orgel ist doch da, aber kaputt. Ein Schlagzeug stand in der Ecke. Die Häftlinge, die jetzt in Bautzen sitzen, gingen nicht zur Kirche, sagte der Major, der uns begleitete. Meine Nachforschungen nach den alten Kirchenchornoten blieben erfolglos. Nun Schein, du Glanz der Herrlichkeit. Ein herbeieilender Offizier bestätigte, dass da Noten gewesen seien, dass man die aber alle weggetan habe, ja, auch handschriftliches. Somit wäre auch dieses Depot, sämtliche Notizen und auch meine kleinen Kompositionen vernichtet. Auch der Griff in die Nische unter den Orgelpfeifen war vergeblich. Das Nest war ausgenommen. Also das war eine Enttäuschung. Ich habe an die Kirche so unvergessliche Erinnerungen. Das Singen, das Zusammensein mit den lieben Kameraden, die eigene Arbeit, die Ängste und Triumphe, stille Stunden an der Orgel. Die Notenblätter wären eine unverdiente Seligkeit gewesen. In diese Kirche sind im Oktober vorigen Jahres die Demonstranten von Dresden hineingeprügelt worden. Darüber war nichts zu erfahren. Am dritten Tag nochmals die Anstalt. Der Major, den man uns beigegeben hatte, war zu Scherzen aufgelegt, zum Schutz und zur Auskunfterteilung und natürlich zur Bewachung begleitete er uns. Westeitz, hier verbrachte ich einen langen, kalten Winter mit meinem Bruder. Was meine Andacht störte, das Mobiliar der Zelle war nicht mehr das alte, ehrwürdige. Die hölzernen Schemel, von Generationen blank gewetzt, hat man ersetzt durch Plastikstühle. In unserer Zelle war dann die lange Befragung durch den einfühlsamen Herrn Dünz fällig. Ich brabbelte was dahin, fühlte mich sehr unwohl, denn natürlich war alles ganz anders gewesen damals. Aber man darf es nicht aussprechen, dass es auch angenehme Erinnerungen gibt an diese Zeit, selbst an den langen, kalten Winter. Kein Mensch kann ununterbrochen jahrelang leiden. Da gibt es immer Atempausen. Ich sehe mich noch mit Seife auf das Fensterglas, das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« für 4 Stimmen setzen. Leider habe ich es nie gehört. Denn Stehkarzer, in dem ich mal 2 Stunden verwahrt wurde, kriegte ich nicht zu sehen. Sie wussten natürlich von dem Dings, und ich drängte sie auch, aber sie lenkten mich irgendwie ab. Vielleicht Gott sei Dank, denn sich zur Demonstration nochmals in das Ding hineinstellen, schon eine Minute, wäre zu viel.
Zum Schluss des Abends hören wir Texte, die Walter Kempowski in der Zeit vor seinem Tod geschrieben hat. Es sind keine authentischen Bautzentexte. Es sind lyrische, kurze Texte, oft Haiku-ähnlich verkürzt, epigrammatisch zugespitzt, kurze Gedichte. Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass bei dem letzten Gespräch, was wir führten, er plötzlich diese Gedichte aus der Tasche holte und sagte, ich habe hier noch was. Und das war damals, las er uns vor der Kamera ein paar Texte daraus. Am Montag habe ich jetzt auch zu Ehren von Walter Kempowski im Büchersonal diese Lesung drin. Heute aber hören wir das Traumabautzen in diesen Kurzgedichten von Walter Kempowski, gelesen von Fritz Lichtenhahn.
Das letzte Wort war das erste. Mit dem Pinsel schrieb man es dir auf die Stirn. Von da an warst du gerettet. Bist du dein eigenes Bild? Sitzt einer da und malt dich? Sollst du dein Brot brechen oder den Krug ansetzen? Hast du unter dem Fenster zu stehen? Kein Strahl in dem Staub tanzt. Das Licht wird dir zugeteilt. Sommerabend. Es war Abend, als Sommerschwall zu dir drang. Kein stummer Mond, keine tönende Sonne, ein Hauch von Wärme. Riefen Kinder nach dir? Das Ohr an der Wand, du hörtest den Schatten, als er vorüberglitt. War es ein Seufzer? War es ein Schrei? Weit weg. Liebe hielt es nicht aus, Hass wusste nicht wohin und Trauer schwand. Hattest du es geahnt? Warst du gewarnt? Saßen nicht Vögel auf den Ästen? Grubst du dir denn kein Loch? Alles bitten umsonst. Ein Stein, den dein Fuß trat, Wind, der dein Haar warf. Es gab das Meer, in das du hineinliefst. Es gab Sand und biegsames Gras. Der Stein ist noch da. Das Meer kommt und geht. Und das Gras zeichnet Kreise. Ein Apfel in deiner Hand. Ein Ball. und rote Sonne am Horizont. Das waren Ferien. Das Rufen über den Wellen und Strandhafer schnitt in die Füße. An das Gewitter denkst du gern, an die gerissenen Planen, an Sand in den Augen. Sohn warst du und Vater zugleich. Du hieltest dich selbst an der Hand. Frauen singen über dem Fluss, ihr Boot treibt dahin. Hat es je Bücher gegeben, Bilder? Hat je ein Bogen Seiten gestrichen? Streckst du den Arm hinaus mit gespreizten Fingern? Da ist nichts zu greifen. Den Kopf presst du zwischen die Gitter, die quellenden Wolken. Hoch oben zwei Vögel, kreisend. Keiner stürzt ab. Es ruft dich einer. Hörst du denn nicht? Du stehst in der Tür und zählst deine Finger. Und jetzt singt er. Aber du weißt es ja nicht. Jahreszeiten. Im Frühling sind die Stäbe nass. Im Sommer hell bis in die Nacht. Der Herbst weht ein Blatt zu dir, es krümmt sich in deiner Hand. Im Winter die Stäbe aus Eis, ein Hahn schreit's in die Luft. Im kalten Mutterleib wartest du lange auf deine Geburt. Kalt wird man dich ins Kalte stoßen. Stunde des Abschieds. Da winkte dir keine Hand. Auf dem Hof hallten Bretter, und aus dem Schornstein stieg Rauch. Stunde des Abschieds. Weiß hing ein Tuch aus der Wand. Könntest du Schritte zählen? Es wären die Schritte zurück.
Heute wäre unser Schriftstellerkollege und Freund Walter Kempowski 80 Jahre alt geworden. Er verstarb früher zu früh für uns. Die Hamburger Autorenvereinigung hätte, und hier gebe ich Armin Sandig recht, diese Feierstunde gern noch mit ihm erlebt. Das Schicksal nahm einen anderen Weg. So gedenken wir heute anlässlich seines Geburtstages eines Schriftstellers, den Helmut Karasek als einen der bedeutendsten der Nachkriegszeit beschrieb. Karasek erhob Kempowski in einem Nachruf nach dessen Tod am 5. Oktober 2007 sogar zu dem bedeutendsten. Mit dieser Singulärposition wäre Walter Kempowski in seiner Bescheidenheit vermutlich nicht einverstanden gewesen, aber in der späten Anerkennung mit Höchstnote hätte Kempowski einen ebenso späten Akt der Wiedergutmachung eines lange Zeit nicht gewürdigten Autors gesehen. Mit dem Zeichen der Genugtuung wäre er mit Sicherheit einverstanden gewesen. Uns ist seine Klage noch im Ohr. Sie, gemeint war das Feuilleton, könnten ihn ruhig kritisieren, sie könnten sein Werk ablehnen, dass sie ihn aber nicht wahrnehmen, als ob es ihn nicht gäbe, sei unerhört. Kempowski, der wegen angeblicher Spionage, wir haben es gehört, in der DDR zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt und erst im März 1956 vorzeitig entlassen wurde, hatte es, wie gesagt, in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts schwer, in den literarischen Kreisen der Bundesrepublik Anerkennung zu finden, da die Literaturszene von inzwischen etablierten 68ern dominiert wurde, die aus ideologischen Gründen ehemalige Häftlinge aus der DDR oft ablehnten. Anfang der 80er Jahre begann er, biografische Materialien von einfachen Menschen zu sammeln, indem er Anzeigen in der Zeit aufgab. Er erhielt Unmengen an Tagebüchern, Briefwechseln, Lebensaufzeichnungen und Fotografien von diesen Menschen aus unterschiedlichen Kreisen und Zeiten. Diese Materialien verwendete er in seinem Hauptwerk Echolot. 1993 verschaffte ihm Frank Schirmacher durch ein Essay in der FAZ eine erste größere Anerkennung als Schriftsteller und erwähnte dabei auch das Echolot. In den letzten Jahren konnte Kempowski noch erleben, als ein allseits, insbesondere bei der Jugend, geschätzter Autor anerkannt zu sein. Nebenbei, in den 70er Jahren war die Wirkung seines Stoffes auf ein breites Publikum schon zu erleben. In den beiden grandiosen mehrteiligen TV-Filmen, in der Verfilmung seiner Bücher Tadellöser und Wolf und ein Kapitel für sich zeigte Eberhard Fechner, welches Potenzial das Drehbuch aus der Literaturvorlage zog. Walter Kempowski war Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung, die ihn 2004 anlässlich seines 75. Geburtstages zu ihrem Ehrenmitglied ernannte. Besonders hervorheben möchte ich als Vorsitzender der Hamburger Autorenvereinigung, dass uns mit Walter Kempowski nicht nur seine langjährige Mitgliedschaft in unserer Vereinigung verbindet, sondern wir auch über seinen Tod hinaus mit ihm in einzigartiger Weise verbunden bleiben durch den Walter Kempowski Literaturpreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist und von uns alle 2 Jahre vergeben wird. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit Walter Kempowski, der schon schwer erkrankt war, über diesen Preis sprach und er spontan und gern seinen Namen zu diesem Wettbewerbspreis gab. Für unsere Akten schickte er mir kurz darauf eine Postkarte, mit der er in kurzen Worten unsere Vereinbarung bestätigte. Ich war ob dieser Geste damals sehr berührt. Die Hamburger Autorenvereinigung ist sich bewusst, dass dieser Preis nun ein großes Vermächtnis für Sie und den von ihr geförderten Literaturnachwuchs ist. Kempowski wollte mit uns ein Zeichen für den schriftstellerischen Nachwuchs setzen, ein Zeichen der Hoffnung für die Pflege und Entwicklung der Literatur in Deutschland. Die Hamburger Autorenvereinigung hat früher viele Veranstaltungen mit Walter Kempowski durchgeführt, häufig gemeinsam mit der Freien Akademie. Deshalb war es auch keine Frage, als Armin Sandig mich ansprach, zum 80. Geburtstag eine Gedenkveranstaltung durchzuführen. Wir wussten zwar, dass es eine große zentrale Veranstaltung in Rostock geben würde, bei der auch die Witwe Hildegard Kempowski ihr Erscheinen bereits zugesagt hatte. Aber wir sagten uns, dass für einen so großartigen Schriftsteller wie Kempowski mit seiner besonderen Verbindung zu Hamburg dieser Tag nicht unerwähnt durchgehen darf. Gerade auch der Walter Kempowski Literaturpreis, der hier in Hamburg vergeben wird, zeigt noch einmal seine Verbundenheit zu unserer Stadt, in die es ihn nach seiner Entlassung aus Bautzen verschlug, obwohl sie der Ort war, in dem sein Antrag auf Anerkennung als politischer Häftling nicht anerkannt wurde. Insofern war die Mitgliedschaft in der Hamburger Autorenvereinigung und die Zustimmung zur Schmückung eines aus Hamburg stammenden Literaturpreises mit seinem Namen ein generöses Signal an diese Stadt. Für die Literaturszene in Deutschland und für unseren Schriftstellerverband war der Tod Walter Kempowskis ein herber Verlust. Was uns bleibt, ist, an ihn immer wieder zu erinnern. Und so haben wir, die Mitglieder der Hamburger Autorenvereinigung, mit seiner Witwe vereinbart, einmal im Jahr eine Fahrt nach Natum zu machen und im Kreis unserer Mitglieder über seine Werke zu reden, zu diskutieren und darauf zu hören. Heute danke ich Herrn Lichtenhahn und Herrn Kersten für ihre Bereitschaft, hier zum Angedenken an Walter Kempowski beizutragen, und Herrn Sandig und der Freien Akademie dafür, dass er diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und einem unserer größten Nachkriegsautoren die Ehre gegeben haben. Ich hoffe, Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen wiederzusehen und wünsche Ihnen einen angenehmen Heimweg.